Der Predigttext steht in Jeremia 29, die Verse 1 bis 14. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jekonja und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schaffans, und Gemaja, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, im Jahr 597 vor Christus hatte der babylonische König Nebukadnezar Abertausende von Juden aus Jerusalem, aus dem Königreich Juda nach Babylon im heutigen Irak deportiert. Über 1000 Kilometer Fußmarsch mussten sie zurücklegen. Völlig erschöpft kamen sie dann unter den Spott- und Jubelrufen der Babylonier durch die gewaltige 16 Meter breite und 300 Meter lange Prozessionsstraße durch das mächtige Ischtar-Tor in die Stadt Babylon. Das Ischtar-Tor kann ja im Berliner Pergamonmuseum zumindest in kleinen Teilen besucht werden. Genau das haben die Juden damals gesehen. Dort mussten sie hindurchziehen als Zeichen dafür, dass die Götter Babylons über den Gott Israels gesiegt hatten. So die Sicht der Babylonier. In Babylon lebten rund 100.000 Menschen. In mehr als 40 Tempeln wurden Ishtar, Marduk, Schemesh und andere Götzen angebetet. Babylon war die Stadt des Feindes und die Stadt der Götzen. Die Juden waren die Verlierer. Die Babylonier ließen den Juden zwar gewisse Freiheiten, doch sie waren Sklaven. Sie hatten das Recht verwirkt, zurückzukehren in ihre Heimat. Sie waren versklavt, entrechtet, verachtet, voller Trauer und Schmerz. Und man kann sich vorstellen, dass lauter brennende Fragen in den Herzen der Juden aufkeimten in dieser Zeit. Wie geht es weiter? Hat Gott uns verlassen für immer? Warum lässt Gott so viel Leid zu? Warum haben die Feinde über uns gesiegt? Haben wir noch eine Zukunft? Gibt es noch etwas, worauf es sich zu hoffen und zu leben lohnt? Hat unser Leben Sinn und Perspektive? Lauter Fragen nach dem Sinn und nach dem Zweck des Daseins und nach der Frage, ob es eine Zukunft gibt oder nicht. Der Prophet Jeremia, er ist zu dieser Zeit noch im unzerstörten Jerusalem, erhält von Gott den Auftrag, einen Brief zu schreiben. Einen Brief von Gott an die Juden im Exil. Und dieser Brief wird nun durch Diplomaten, es wird eine Delegation von Jerusalem nach Babylon gesandt, vom jüdischen König an Nebukadnezar. Und in dieser Diplomatenpost nun befindet sich unter vielen anderen politischen Briefen auch ein Brief mit einer geistlichen Botschaft von Gott an die Exilierten in Babylon. Und deshalb nenne ich diese Predigt der Trostbrief in der Diplomatenpost. Und ich will uns heute mit dieser Predigt eine vierfache Botschaft mit auf den Weg geben. Wir haben einen Auftrag, und zwar sei ein Friedensbringer. Wir haben eine Warnung, folge nicht den Lügenpropheten. Wir haben eine Perspektive, Leben mit Zukunft und Hoffnung. Und wir haben ein Angebot, suche, dann wirst du finden. Das erste also ein Auftrag. Wir sollen Friedensbringer sein. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Wir sehen hier, dass Gott sein Volk nicht aufgegeben hat, dass er eine Zukunft für sein Volk hat, dass er möchte, dass sie sich mehren in Babylon. Wir sehen aber auch, dass die Babylonier, so brutal sie auch waren, so grausam sie später dann auch Jerusalem zerstört haben, dass sie doch die Juden besser behandelt haben als wir Deutschen vor wenigen Jahrzehnten. Das muss man hier den Babyloniern anrechnen. Die konnten Häuser bauen, die konnten Gärten pflanzen, die konnten heiraten, die konnten leben, sich vermehren, Familien gründen. Das alles haben wir den Juden in unserem Volk verwehrt und Schlimmeres getan. Und dann kommt Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ich möchte uns hier auf eine kleine Formulierung hinweisen, die Gott in diesen Brief einbauen lässt. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Die Juden hatten ja den Eindruck, Gott habe sie verlassen und Nebukadnezar und die Götzen der Babylonier haben gesiegt. Wir sind nichts als ein Spielball der Weltmächte. Und jetzt kommt dieser Brief und sagt, nein, keineswegs. Ich habe euch wegführen lassen. Nebukadnezar ist doch nur ein Werkzeug in meiner Hand. Er ist ein Sklave, der das tun muss, was ich ihm sage. Der einzige Grund, warum ihr nach Babylon müsst, ist, weil ihr meinen Bund gebrochen habt, weil ihr alle Gebote übertreten habt und weil ihr euch die Götzen gewählt habt und deshalb kommt ihr jetzt unter die Herrschaft dieser Götzen. Als Strafe, als begrenzte Strafe. Aber das ist eine wichtige Lektion für uns heute Morgen. Was immer geschieht im Weltgeschehen, wir schlagen die Zeitungen auf, wir schalten vielleicht den Fernseher an und wir sind verwirrt von all dem, was da ist. Aber eins dürfen wir wissen: Gott sitzt im Regiment und ihm nimmt keiner irgendetwas aus der Hand. Er führt alles zu seinem Ziel und zu seinem Plan. Auch wenn es menschlich gesprochen so aussieht, als ob alles drunter und drüber geht, das Chaos regiert. Gott sitzt im Regiment. Und was für das Große und Ganze gilt, das gilt auch für dein ganz persönliches Leben. Was immer da ist, was immer da schiefgelaufen ist, was immer andere dafür verursacht haben, dass es bei dir schief läuft, was immer in deinem Leben ist, was immer in ihrem Leben ist, Gott sitzt im Regiment. Das dürfen wir glauben und bekennen. So hat es Paul Gerhardt gedichtet in dem Lied »Befiehl du deine Wege«. Auf, gib deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das dürfen wir uns heute ins Herz schreiben lassen. Gott sitzt im Regiment für sein Volk Israel, für das Weltgeschehen und für jeden von uns ganz persönlich. Aber jetzt haben wir hier diesen Auftrag. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Hier steht dreimal im hebräischen Text Shalom, Shalom, Shalom in Abwandlungen. Immer wieder geht es um den allumfassenden Frieden Gottes. Und den sollen die Juden herbeibeten für ihre Feinde. Merken wir, was das für eine revolutionäre Anweisung ist, die Gott da gibt? Wir denken, die Feindesliebe, die hat Jesus erst gepredigt in der Bergpredigt. Aber wir sehen, wie das ein Charakterzug Gottes ist durch die Geschichte hindurch. Schon die Juden in Babylon sollten für ihre ärgsten Todfeinde beten, dass der Frieden Gottes sich ausbreitet unter dem Volk der Babylonier. Wir können uns vorstellen, dass das zum Beispiel die Gebete eines Daniels, wenn er da am offenen Fenster betete in Richtung Jerusalem, dass das erfüllt war von diesen Gebeten. Er betete, dass der Schalom Gottes sich ausbreitet in Babylon. Gebet für die Feinde. Suchet der Stadt Bestes. Suchet den Schalom der Stadt, in der ihr seid. Betet für die Menschen um uns herum. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Feinde, unsere Verwandten, unsere Freunde, betet, dass der Schalom Gottes sich überall ausbreitet, um uns herum. Beten wir den Schalom Gottes herbei. Wir haben Zugang dazu, keiner sonst. Und wo immer sich Unfrieden, Streit, Neid, Eifersucht, Zorn, Missgunst, Egoismus, Feindschaft sich ausbreiten wollen wie Krebsgeschwüre in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden, in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen, dort lasst uns den Schalom Gottes, den Frieden Gottes herbeibeten. Und es ist ja immer angegriffen. Jede Beziehung. Ich denke an meine eigene Ehe. Auch dort will der Feind Zerstörung, Misstrauen, Missgunst, Feindschaft sehen. Und dann bete ich. Wenn ich morgens in den Tag starte, ich bete, dass der Friede Gottes sich ausbreitet und wir in Liebe und Freundlichkeit miteinander umgehen in der Familie. Ich bete das herbei. Ich brauche dieses Gebet. Denn was aus meinem Herzen kommt, ist nicht gut. Und das sollen wir auch im Großen und Ganzen für die Gesellschaft, für unser Umfeld tun. 1. Timotheus 2, ab Vers 1. So ermahne ich nun, schreibt Paulus, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, Shalom, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als ein Zeugnis zur rechten Zeit. Letztlich kann sich der Shalom Gottes nur ausbreiten, wenn wir darum beten, dass Christus bekannt gemacht wird in den Herzen der Menschen. Dass das Evangelium sich ausbreitet in unseren Beziehungen und in unserem Land. Deshalb lasst uns beten dafür, dass Christus bekannt gemacht wird. Dass Christus sich ausbreitet. Dass das Evangelium verkündigt wird und geglaubt wird. Lasst uns dafür beten. Dann kann sich der Shalom Gottes ausbreiten. Das ist der Auftrag an uns heute Morgen. Jetzt kommt die Warnung. Folge nicht den Lügenpropheten. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Lügenpropheten, die trieben ihr Unheil in Babylon. Das waren Juden, aber die hatten eine falsche Botschaft. Die kam aus ihren eigenen Herzen. Die hatten sie sich selber ausgedacht und wollten damit den Menschen gefallen. Was war die Botschaft? Die Botschaft war, in 2 Jahren ist die ganze Geschichte hier vorbei. In 2 Jahren, da macht der Nebukadnezar keinen Mucks mehr gegen Juda. In 2 Jahren kehren wir alle wieder zurück nach Jerusalem. In anderen Worten, baut keine Häuser, gründet keine Familien, pflanzt keine Gärten, das lohnt sich gar nicht. In 2 Jahren sind wir wieder zurück. Die Tempelgeräte kommen wieder in den Tempel, wo sie hingehören. Nein, wir werden hier keine 70 Jahre bleiben. Das war die Botschaft der Lügenpropheten, 2 Jahre. Und Jeremia sagt keineswegs, und hier steht es in diesem Brief nochmal schwarz auf weiß, ihr werdet 70 Jahre in Babylon bleiben müssen. Das ist vom Herrn so angeordnet. Und wie zu allen Zeiten kämpft die Wahrheit gegen die Lüge, und wir stehen immer wieder in der Entscheidung, uns für die Wahrheit zu entscheiden und stehen immer wieder vor der Herausforderung zu erkennen, was die Wahrheit ist. Beide Wahrheiten geschahen nämlich im Namen des Herrn. Das war das Schwierige daran. Es war ja kaum der Unterschied zu erkennen. Beides waren Propheten. Beide sprachen im Namen Jahwe, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Beide hatten eine theologische Ausbildung, die falschen Propheten und die wahren Propheten. Jeremia, Daniel und Hesekiel, aber auch die falschen Propheten. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Eine Herausforderung, vor der die Juden damals standen und eine Herausforderung, vor der wir heute stehen. Die Geschichte hat Jeremia Recht gegeben. Er war von seinem Volk verachtet und verstoßen. Er hat gesagt 70 Jahre. Und sie haben so lange auf ihn eingedroschen, bis sie irgendwann erkannt haben, dass er Recht gehabt hat. Und dann wurde er zu einem hohen Propheten und sein Buch wurde aufgenommen in den Kanon der Bibel, weil man erkannt hat, dieser Mann hat ja Recht gehabt. Und auch wir müssen uns heute entscheiden. Wir haben es heute mit Lügenpropheten zu tun. Lügenpropheten, die uns sagen, dass es gar keinen Gott gibt, dass alles nur zufällig entstanden sei. Lügenpropheten, die gesagt haben, dass es gar kein Gericht mehr gibt, kein Weltgericht. Lügenpropheten, die sagen, dass der Teufel eine Erfindung des Mittelalters sei. Lügenpropheten, die sagen, dass es Himmel und Hölle nicht mehr gibt. Lügenpropheten, die sagen, dass die Auferstehung Christi nicht wirklich, tatsächlich passiert ist. Lügenpropheten, die gesagt haben, dass der wiederkommende Christus eine Erfindung der Antike ist, die aber nichts mit einer zukünftigen Realität zu tun hat. Lügenpropheten, die uns sagen, dass man die Wahrheit an sich als objektive, für alle gültige Wahrheit gar nicht erkennen kann. Lügenpropheten, die sagen, dass es egal ist, was du glaubst. Du kannst diesen Weg, jene Religion oder diese Weltanschauung glauben, es ist egal. Lügenpropheten, die uns sagen, dass dieses Buch ein Buch voller Mythen und Legenden ist. Lügenpropheten, die die Sünde unkenntlich machen. Das sind die Lügenpropheten unserer Tage. Und Gott sagt, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Der Maßstab ist Gottes Wort. Denken wir an den Propheten Daniel. Der sitzt in Babylon nach 70 Jahren und er liest den Propheten Jeremia und er sagt, Herr, jetzt sind die 70 Jahre ja um, so wie du es angekündigt hast in deinem Wort. Jetzt muss es doch bald geschehen. Und es geschieht. Die 70 Jahre sind um. 539 vor Christus, das Babylonische Reich fällt. Die Perser übernehmen die Herrschaft und schicken die Juden wieder zurück nach Juda in das verheißene Land, lassen den Tempel wieder aufbauen. Eine neue Zeit beginnt, von Gott angekündigt. Gott erfüllt sein Wort in Gericht und Gnade. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Gott richtet. Gott hält Gericht. Das macht die Geschichte Israels deutlich. Und deshalb liegen die Lügenpropheten falsch, wenn sie das Weltgericht abgeschafft haben. Der Prophet Zephania schreibt in Kapitel 1, Vers 18, auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Römer 2, Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und Matthäus 25, Vers 46, wo Jesus sagt, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ja, es gibt einen doppelten Ausgang. Ja, es gibt ein Weltgericht. Ja, es gibt ein Verderben und eine Verdammnis für die, die das Evangelium ablehnen und die Sünde bevorzugen. Folgen wir der Botschaft der falschen Propheten nicht. Das gilt für die Frage des Gerichts und das gilt für die anderen genannten Themen und Bereiche, wo wir belogen werden, wo wir in die Irre geführt werden. Jetzt kommt ein drittes. Wir haben eine Perspektive. Leben mit Zukunft und Hoffnung. Das ist dieser wunderbare Vers 11, wo Gott durch Jeremia schreiben lässt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott ist ein Gott, der sein Gericht wahrmacht und ausführt. Aber er ist ein Gott der Gnade für all die, die sich ihm zuwenden und sich seiner guten Herrschaft unterstellen. Er ist ein Gott der Gnade. Und er hat ein Wort der Gnade für sein Volk Israel. Hatikva, die Hoffnung, so heißt die Nationalhymne Israels und so steht es auch hier in diesem Text. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Israel kehrt zurück aus der Gefangenschaft in das Land Israel. Und wir dürfen Zeugen sein, dass nach dem Jahr 1948 Gott noch einmal so gnädig gehandelt hat an seinem Volk. Nach 2000 Jahren Exil durften sie noch einmal zurückkehren. Aus allen Völkern der Erde kehren sie zurück in das verheißene Land. Babylon ist untergegangen. Die Sprache spricht keiner mehr. Sie ist schwer zu entziffern, kaum einer, der sie kennt. Die Kultur, die Lebensweise, die Architektur, es ist alles untergegangen. Es gibt keine Babylonier mehr. Geh nach Babylon, da findest du Sumpflöcher, da findest du Schutthaufen und Ziegelhaufen, mehr nicht. Der ganze Glanz ist dahin. Geh nach Jerusalem. Du findest eine Stadt. Du findest die Stadt, du findest die Menschen, die Juden, die Nachfahren von Abraham, Isaak und Jakob. Du findest die Sprache, die Kultur, es ist alles da, dieses kleine Volk. Gott hat es erhalten. Die Weltmächte gehen unter, aber das Volk Israel erhält er am Leben. Nach seinem gnädigen Wort. Als Friedrich der Große seinen General von Zieten einmal nach einem Beweis für die Existenz Gottes gefragt hat, da hat er nur geantwortet, Majestät, die Juden. Und so ist es auch. Für den, der mit offenen Augen durch die Geschichte schaut, der sieht, dass dieses Volk ein Beweis für die Existenz Gottes ist. Gott steht zu seinem Wort. Er gibt seinem Volk Zukunft und Hoffnung. Und das gilt nicht nur für Israel, sondern für jeden aus den Völkern, also auch für uns heute in Mörzheim. Wenn wir uns diesem Gott anvertrauen und seinem gnädigen Wort, dann gilt uns nicht mehr Gericht, sondern Gnade. Wir schauen auf den gekreuzigten Christus und wir sehen, dass er unsere Strafe trägt, dass er für unsere Sünde in den Tod gegangen ist, dass er sein Blut vergossen hat für unsere Schuld, sodass wir im Weltgericht nicht verdammt werden, sondern uns der Freispruch gilt. Das sind Gottes Gedanken über dich. Er sieht dich gnädig an in Christus, sodass du nicht auf ewig verloren gehst. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt und auch deine Sünde. Gott will nicht unser Leid und unseren Tod und unsere Verlorenheit, sondern er will uns Frieden und Hoffnung und ewige Zukunft geben. Und wo könnten wir das besser und schöner und größer erkennen als am offenen Grab? Das ist der größte und schönste und gewaltigste Ort der Weltgeschichte, denn der Gekreuzigte kommt heraus als siegreicher Herr über Sünde, Tod, Teufel und Weltgericht. Er ist tatsächlich auferstanden von den Toten und diese Erkenntnis und dieser Glaube und dieses Wissen darum Das gibt uns Zukunft und Hoffnung. Wenn ich das im Herzen trage, wenn ich das glaube, wenn ich das bekenne, wenn ich mich auf dieses gnädige Wort verlasse, dann breitet sich der Shalom Gottes, der Frieden Gottes aus in meinem Leben und in unseren Beziehungen. Und mit diesem Shalom Gottes, mit dieser Zukunftsperspektive, mit dieser Hoffnungsperspektive dürfen wir diesen Gottesdienst feiern, dürfen wir nachher wieder auseinandergehen, dürfen das mitnehmen in die Tage, die vor uns liegen. Gott hat über ihr Leben und über dein Leben Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Er hat Gedanken der Zukunft und der Hoffnung für dich, auch wenn es momentan vielleicht an mancher Stelle dunkel und finster aussieht und man durch manche Schwierigkeit hindurch muss. Er hat Gedanken der Zukunft und Hoffnung für dein Leben. Das dürfen wir glauben und festhalten. Und nun noch ein viertes. Suche, dann wirst du finden. Das ist das Angebot, das Gott uns macht. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Als die Juden nach Babylon kamen, hatten viele von ihnen keine Gottesbeziehung. Aber je mehr sie dort waren und sich mehr und mehr unter den Einfluss von Jeremia und Daniel und Hesekiel begaben, desto mehr haben sie Gott gesucht und auch gefunden. Diese Einladung, die damals ausgesprochen wurde, die gilt auch uns. Jeden Tag neu. Lasst uns sein Antlitz suchen. Lasst uns seine Gegenwart suchen, sein Wort aufschlagen, zu ihm kommen. Und die Verheißung steht fest. Wenn wir kommen zu ihm, dann lässt er sich finden, jeden Tag neu. Jesus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.